People have no idea what's coming.
Ich lasse mich gern überraschen.
Du kannst es besser nicht sagen.
Und hier schlägt ein!
Wow, I love it.
So kann es gerne weitergehen.
This is gonna be good.
Folge 61 von Hockey Clock mit Martin Pfanner wagt erstmals in dieser Staffel den Blick in die Schweizer National League. Lausanne-Stürmer Benjamin Baumgartner plaudert dort über die aktuelle Saison und seinen Weg in die Schweiz und zum NHL-Draftee. Anschließend spricht Stefan Embacher von Hockey Data über die große Welt der Analytics und den Status Quo in der Betatron Eishockey League. Das und noch viel mehr jetzt bei Es hat dann doch ein paar Folgen gedauert, bis bei Hockey O'Clock mit Martin Pfanner endlich der Blick in die Schweizer National League erfolgt. Es ist nicht nur irgendein Blick über irgendjemanden, sondern es ist eine der wichtigsten, größten Exportaktien, die das österreichische Eishockey zu bieten hat. Es ist niemand geringerer als Benjamin Baumgartner, jetzt neu in Diensten vom Lausanne Aschsee, der hier heute Rede und Antwort stehen wird. Und Benjamin, freue mich außerordentlich, dass du dir heute Abend die Zeit nimmst, um ein klein wenig Einblick auch in dein Hockeyleben und in deine neue Heimat in der Romandie zu geben. Vielen lieben Dank, dass du die Zeit nimmst.
Ja, danke Martin. Freut mich wirklich, dass ich da dabei sein darf und freue mich aufs Gespräch.
Benjamin, es hätte eigentlich keinen besseren Zeitpunkt geben können, um mit dir zu sprechen. Es gab am gestrigen Dienstag und wir zeichnen das Gespräch, obwohl es erst kommenden Dienstag online geht, an einem Mittwoch auf. Es gab den ersten Sieg in Regulation noch dazu bei einem, wenn man so will, Lokalrivalen bei Fribourg. Warum hat es tatsächlich so lange gedauert, bis es den ersten vollen Erfolg für Lausanne gab?
Ja, ich denke, wir spielen schon seit Anfang Saison sehr gut. Wir haben sehr gute Spieler im Team. Wir verstehen uns sehr gut. Wir bringen auch die entsprechende Leistung, aber wir haben uns am Anfang ein bisschen schwer dann mit Torschießen und dann ist es halt schwer zum Spiel zu gewinnen. Und gegen Genf haben wir schon Mühe gehabt zum Torschießen, haben dann zum Glück in der Overtime noch gewonnen. Aber jetzt in Fribourg ist wirklich viel aufgegangen, wieder gut gespielt und sind wir froh, dass wir da gewinnen haben können.
Wie gestaltet sich da so eine Busfahrt? Jetzt ist von Fribourg nach Lausanne eigentlich eher nur ein Katzensprung. Genießt man das, versucht man die Busfahrt gerade noch Siegen dann irgendwie noch ein bisschen intensiver zu genießen oder dösen da dann doch schon die ersten weg, weil man dann doch eher spät erst von der Arena wegkommt?
Nein, ich glaube, wir sind gestern um 16:30 losgefahren und um 17:30 schon angekommen. Also das war gerade eine Stunde, wo wir gefahren sind und also wenn die Busfahrt zu kurz ist, schlafe ich nicht gern. Da bereite ich mich lieber für Spiel vor. Ist vielleicht noch ein bisschen was, aber wenn ich dann schlafe, dann bin ich, glaube ich, viel zu müde für Spiel und verpasse den Start. Drum schau, dass ich da wach bleibe und mich mental vorbereite aufs Spiel.
Weil du so ein Profi bist und weil meine Fragestellung auch nicht ganz richtig war, hast du natürlich mit der Hinfahrt begonnen. Meine Frage war eher darauf gemünzt, wie sich dann mit der Rückfahrt verhält. Du hast eben so wenig Zeit von Fribourg zurück nach Lausanne, hast aber ein Erfolgserlebnis im Gepäck. Und wie gestaltet sich's dann? Feiert da die Mannschaft dann nicht ausgelassen, aber im Rahmen eines Regular-Season-Sieges? Oder ist es dann doch eher so, dass da die Ersten schon wegmützen?
Na, Wir haben schon Freude gehabt. Also wir haben jetzt nicht wirklich gefeiert mit Bier und alles, aber wir haben schon miteinander geredet und Spaß gehabt und das ganze Team war beieinander, drum geschlafen hat eigentlich keiner. Ich glaube, das ist auch so, die Busfahrten sind auch so wie so ein kleines Teambuilding, wo man sich dann immer ein bisschen besser kennenlernt und wo sicherlich gut für die Mannschaft ist.
Das ist ja auch bei dir relativ spannend jetzt bei deinem ersten Jahr in der Romandie. Es ist lange her, dass ein Österreicher auch für Lausanne gespielt hat. Das war zuletzt auch Oliver Setzinger. Wie war es für dich, dich dort in diesem Team einzufügen? Was sind so die ersten Dinge gewesen, die du nach deiner Ankunft in Lausanne auch mit Teamkollegen versucht hast zu machen?
Ja gut, wir haben vom Team aus relativ viel Team-Events. Wir haben auch mit dem Team einige Sachen unternommen. Ich bin froh, dass, obwohl wir in der Romandie sind, dass sehr viele Spieler Deutsch reden, Deutsch oder Englisch. Es gibt wenig Spieler, wo Französisch reden. Darum lernen wir sie so in der Garderobe recht gut kennen. ich kenne ein, zwei Spieler von der WOS noch, mit denen ich in der Junior gespielt habe und dann in der ersten Mannschaft drum. Die haben mir auch recht viel geholfen, mich in die Mannschaft zu integrieren und dem bin ich auch sehr dankbar.
Man merkt schon, dass du eine ganze Weile in der Schweiz lebst und spielst, weil du auch wunderbare Schweizer Begriffe wie Garderobe zur Kabine oder zum Lockerroom verwendest. Aber wenn man die Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts auf den Stand der Dinge bringen wollen, wie ist es überhaupt dazu gekommen, dass es dich in die Romandie nach Lausanne verschlagen hat? War das für dich immer schon mal so geplant, dass du dorthin wechseln könntest? Oder kam das dann doch eher überraschend?
Es war eigentlich eher überraschend. Ich war den ganzen Nachwuchs in Davos. Seit der 15 bis rauf in die erste Mannschaft habe dort dann zweieinhalb Jahre gespielt und dann war ich auch schon 7 Jahre in Davos und Davos ist nicht gerade die größte Stadt mit 10.000 Einwohnern ungefähr und ich wollte was Neues sehen, ich wollte was Neues erleben, eine neue Herausforderung, ein bisschen ein Challenge auch und ich wollte mich neu durchsetzen im Team, einen neuen Platz erkämpfen und dann haben wir mit einigen Teams Gespräche gehabt und ich habe mich dann für Lausanne entschieden, weil es das beste Gesamtpaket war. Darum, jetzt bin ich schlussendlich schon recht zufrieden, dass ich da gelandet bin.
Dürfte relativ exakt vor einem Jahr Raphael Herburger an dieser Stelle bei Hockey Clock mit Martin Pfanner begrüßen, der ein wenig darüber geplaudert hatte, dass er eben auch einen Zweijahresvertrag in Lugano bekommen hatte, was in Österreich ja schon fast als Rentenvertrag gilt. Das war damals sein O-Ton. Und jetzt hast du einen Kontrakt bis 2024, 2025 unterschrieben. Etwas, das es hierzulande fast gar nicht gibt in dieser Langfristigkeit. Wie wichtig war es dir auch zu wissen, dieses Team setzt nicht nur kurz- und mittelfristig auf mich, sondern langfristig?
Ja gut, das war einer von den Punkten, die mir sehr wichtig waren, dass ein Team auf mich aufbauen will, dass sie mich fördern will. Ich denke, ein Team gibt ja nicht einen 4-5-Jahres-Vertrag, wenn sie den nicht spielen lassen wollen. Und da habe ich schon gemerkt, dass ich relativ wichtig bin für die Organisation und dass sie da ein bisschen auf mich aufbauen wollen und mich fördern wollen. Und in Österreich ist es kaum vorstellbar, aber ich glaube, in der Schweiz gibt es ein paar Verträge, die so lang gehen. Ich glaube, in Bern hat einer sogar einen 7-Jahres-Vertrag unterschrieben. Darum, es war für mich recht gut. Denn jetzt kann ich mich nur aufs Eishockey fokussieren und auf die Entwicklung. Und muss nicht denken, muss performen, ich brauche einen neuen Vertrag. Sondern ich habe jetzt mehr Zeit und den werde ich nutzen.
Hast du den Vertrag relativ zeitig in der Offseason unterschrieben und es hat sich natürlich viel in Lausanne getan. Es gibt einen neuen Trainer mit John Fust. Es gibt eine, ich nenne es jetzt mal Identifikationsfigur, weniger mit Etienne Frodois. Viel, das auch in den letzten Jahren passiert ist, neben der neuen Arena auch viele neue Spieler. Inwieweit hast du auch immer wieder mitverfolgt, was sich rund um die Liga und vielleicht auch speziell in Lausanne tut?
Eigentlich gar nicht so viel mitverfolgt, wenn ich ehrlich bin. Ich war in Davos und habe mich in Davos nur auf das konzentriert, was dort abgeht, dass ich meinen Platz in der ersten Mannschaft erkämpfe. Aber ich habe nicht so viel über die Liga gewusst, mitverfolgt. Mein Ziel war in Davos eigentlich nur, dass ich gut spiele und dass ich dort meinen Stammplatz kriege. Und wie die Gespräche dann konkreter geworden sind mit Lausanne, habe ich mich immer mehr erkundigt und dann ist es erst wirklich so aufgekommen, welche Spiele es dort gibt, was die für Halle haben, was für Standards die haben, was für Ziele die haben. Drum, das ist dann erst konkreter geworden, wie dann kurz vorm Unterschreiben war.
Versuchen wir den Lausanne Aschsee, und das ist einer der zwei großen Vereine in der Romandie neben Genf Servette, den Hörerinnen und Hörern auch ein wenig näher zu bringen. Beginnen wir vielleicht mal beim Head Coach. John Fust in der Schweiz natürlich eine Marke, auch in Lausanne ein alter Bekannter, der in vielen verschiedenen Rollen agiert hat. Was ist er für ein Head Coach? Wie würdest du ihn beschreiben?
Ich denke, er ist ein ruhiger Head Coach. Er denkt sich seinen Teil. er versucht, die Impulse dann mehr im Spiel zu geben und vor dem Spiel. In die Trainings leitet meistens der Assistant-Trainer. Ich denke, er hat letztes Jahr viel mitgenommen als Trainer und versucht es, die Mannschaft nicht groß zu ändern, sondern auf dem aufzubauen, wo sie letztes Jahr aufgehört haben. Und ja.
Es ist Craig McTavish letztes Jahr noch der Head Coach gewesen. Eben John Fust war sein Assistant. Du hast auch die infrastrukturelle Situation angesprochen, über die du dich zuerst versucht hast zu informieren. Wie spielt es sich, wie lebt es sich in der Wodwars Arena, quasi dem neuesten Schmuckstück in der Schweizer National League?
Sehr gut. Also ich denke, eine von den besten Hallen in der Schweiz, absoluter NHL-Standard, Garderobe, Eis, Tribünen, alles Mögliche, steht alles Mögliche zur Verfügung. Ja, ich glaube, das ist so ein Wunsch vom Eishockeyspieler, dass man sich in der Garderobe richtig wohlfühlen kann und richtig, richtig viel Platz hat und Sachen zu machen. Drum, ja, das ist schon das höchste Level, denke ich.
Jetzt haben wir den Trainer, jetzt haben wir indirekt auch schon die Mannschaft ein wenig besprochen, in die du dich eingefügt hast, wo jede Busfahrt ein Teambuilding ist. Wir haben die Arena, jetzt ist aber noch das Ganze drumherum. Jetzt hast du sehr viele Jahre in Davos verbringen dürfen, ist natürlich wunderschön dort. Auch am Genfersee lässt es sich sicher gut leben, aber es war so vielleicht das erste Erlebnis off the ice, wo du dir gedacht hast, okay, ich bin jetzt wirklich in der französischsprachigen Schweiz angekommen.
Gut, ich denke, in der französischsprachigen Schweiz, die sind ein bisschen so für, die nehmen alles ein bisschen leichter und die sind nicht so gestresst wie in der Deutschschweiz oder ja generell. Das erste Mal, wo ich das wirklich miterlebt habe, war, wie ich meine Couch kaufen habe müssen und ich im Supermarkt war und mich umgeschaut habe um eine Couch und bin zur Kasse gegangen und gesagt, die würde ich gerne haben und habe gefragt, ob wir Englisch reden könnten und die Kassiererin hat einfach nur gesagt, na, sie kann kein Englisch. Und dann habe ich gedacht, ja, was schauen wir uns jetzt gegenseitig an oder was tun wir, wie regeln wir das jetzt? Ich brauche eine Couch, bitte. Und dann zum Glück ist ein Mitarbeiter gekommen und hat uns dann geholfen. Der hat ein bisschen Englisch geredet, nur so ein paar Wörter. Und irgendwie haben wir es dann geschafft, dass ich die Couch kaufen habe können. Und ja, aber das war so das erste Erlebnis, wo wir nehmen alles ein bisschen leichter, die wollen sie da nicht wirklich außen, ja.
Serge, immer noch ein klein wenig von meinem Schulfranzösisch. Verstehe passiv noch ein klein wenig was, aber aktiv sprechen ist irrsinnig schwierig und dementsprechend kann ich es auch nachvollziehen. Wenn jemand versucht, die Sprache zu lernen und jetzt bist du Eishockey-Profi in der Romandie, hast wahrscheinlich 10.000 andere Dinge zu tun, was Spielen, Trainieren, Schlafen, Essen anbelangt. Wo ist da aktuell in der Prioritätenliste auch Französisch lernen?
Ich habe Französisch 5 Jahre in der Schule gehabt, in Davos. Darum habe ich da zum Glück nicht so Schwierigkeiten. Ich verstehe, wenn Kollegen oder der Trainer Französisch redet, verstehe ich alles. Mir fällt es ein bisschen schwer, wenn ich selber Französisch reden muss, dass ich die richtigen Worte finde, aber so in der Garderobe verstehe ich eigentlich auch die Teamkollegen, wenn die Französisch reden und zum Glück habe ich da auch keine Probleme.
Jetzt möchte ich mit dir ganz kurz über nicht nur auch eine Person reden, sondern eine Phase in deiner Karriere, die mit dem Sommer zu Ende gegangen ist, nämlich über den HC Davos. Ich hatte vergangenes Jahr im Dezember 2020 das Vergnügen, den damals noch beim HCD amtierenden Sportchef Reto Raffainer in diesem Podcast begrüßen zu dürfen und habe natürlich auch mit ihm ein klein wenig über dich geplaudert. Und ich kann mich noch sehr gut erinnern, wie Reto Raffainer dich in einer Studiosendung bei den Kolleginnen und Kollegen von MySports als Rohdiamanten bezeichnet hat. Und ich habe ihn dann vor einem Jahr gefragt, was es denn braucht, um diesem Rohdiamanten auch noch den letzten Schliff zu verleihen. Würde ganz gern mit dir reinhören bei diesem Statement, das Reto Raffainer hier an dieser Stelle abgegeben hat, um danach mit dir ein wenig drüber zu plaudern.
Benjamin hat jetzt vielleicht ein bisschen einen persönlich schwierigen zweiten Saisonstart gehabt in seinem zweiten Profi-Jahr bei uns. Letztes Jahr auch bei ihm ist sehr, sehr viel, sehr rund gelaufen. Hat sofort eingeschlagen, hat das Vertrauen der neuen Coaching-Crew ab dem ersten Tag gewonnen, hat sich da in die verantwortungsvollen Positionen reingespielt und hat dann fantastisch performt für die österreichische U20-Mannschaft beim Aufstieg im Dezember letztes Jahr. Und dann ist NHL-Diskussion gekommen, viele Scouts sind nach Davos gereist, haben Benjamin angeschaut, wie er performt, und dann hat er sich kurz ein bisschen verletzt. Und jetzt waren große, große Hoffnungen auf ihn in diesem Draft. Und jetzt ist er gedraftet worden, was uns sehr, sehr stolz macht. Aber in eine Karriere, vor allem bei einem jungen Spieler, die verläuft halt nicht einfach nur so explosionsartig, wie er das letztes Jahr erlebt hat, sondern da gibt es Phasen, wo es vielleicht einmal nicht läuft. Dann lernt man sich selbst kennen, lernt man seine Gedanken kennen, lernt man seinen Körper kennen, lernt man sein Spiel von einer anderen Seite kennen. Und in einem Prozess zu einem Topspieler gehören solche Phasen, die er jetzt in den ersten paar Spielen durchgemacht hat, eben auch dazu. Und genau solche Phasen kann eben dazu führen, dass der Schliff des Rohdiamants noch viel schneller vorwärts geht, als wenn es einfach nur immer läuft und Sonne scheint. Darum, wir sind mit der Entwicklung von Dennis sehr zufrieden. Er macht einen super Job, seine Einstellung ist hervorragend, er ist sehr, sehr reif, was seine Work Ethic anbelangt. Er weiß, was ein Profi braucht, um zu bestehen auf dieser Stufe, und das ist nicht selbstverständlich in diesem Alter. Und ich habe ihm versprochen, dass wir als HC Davos alles geben werden, um ihn in die NHL zu bringen. Und auf diesem Weg unterstützen wir ihn tagtäglich.
Da war sehr, sehr viel drinnen bei Reto Raffiner, bei diesem Statement. Ein paar Monate später war es ihm dann nicht mehr möglich, alles daran zu setzen, dich in die NHL zu bringen, weil er dann natürlich der vielleicht in Anführungszeichen größeren Aufgabe beim SCB oder dem Ruf des SCB gefolgt ist, möchte aber ansetzen bei dieser Geschichte, wo er gesagt hat, wenn es mal nicht läuft, dass man sein Spiel besser kennenlernt, dass man vielleicht in sich hineinhört, dass man versucht, in dieser nicht linear verlaufenden Entwicklung sich besser kennenzulernen. Inwiefern hast du das Gefühl oder war es tatsächlich der Fall, dass du dich im vergangenen Jahr in Davos besser kennengelernt hast?
Ja, ich denke, in einer Karriere gibt es immer Ups und Downs, und vor allem in meinem ersten Jahr in Davos ist mir eigentlich relativ alles aufgegangen, wo ich probiert habe, und ich habe recht gut performt für das Alter, wo ich gehabt habe, für viele unerwartet, und ja, ich habe mir eigentlich auch nicht groß Gedanken darüber gemacht, warum es jetzt so läuft, weil wenn es läuft, dann läuft es, und dann ist man natürlich happy, und man schätzt es eigentlich dann, glaube ich, gar nicht so, dass man so gut performt. Erst im zweiten Jahr, wenn es schwieriger ist, wenn man einen schwierigeren Start hat, wenn vielleicht nicht alles aufgeht, wo man probiert, und dann anfängt zweifeln, dann glaube ich, lernt man sich schon besser kennen. Man, wie ja gesagt, die Gedanken, die kreisen dann, man überlegt sich, was macht man falsch, was muss man besser machen. Man lernt sich selber besser kennen, als eigenes Spiel, was man im Spiel besser machen muss. Darum, das hat mir sehr geholfen. Ich kenne mein Spiel sicherlich besser, weiß, wo ich meine positiven Seiten habe, wo ich dran arbeiten muss. Und ich glaube, das gehört einfach dazu in einer Karriere, dass man versteht, wenn es mal nicht so gut läuft, woran man arbeiten muss und was man besser machen muss. Darum, es gehört beides dazu. Trotzdem weiß man lieber, wenn es immer gut läuft, aber das ist nicht möglich.
Jetzt war das letztes Jahr logischerweise ein Up and Down. Du hast gesagt, du hast dich besser kennengelernt. Das war auch wichtig für die Entwicklung. Aber wenn du vielleicht so eine Sache oder den Finger auf eine Sache legst, die dir letztes Jahr geholfen hat oder die dich wirklich weitergebracht hat, auch wenn es vielleicht im Scheitern war oder im es läuft nicht so. Was nimmst du mit, worauf blickst du zurück und sagst, das wird mir nicht nur heuer in Lausanne helfen, sondern egal, wo es hingeht?
Für mich war das immer eine Frage vom Selbstvertrauen und vom Positive Thinking. Man sollte immer überzeugt sein von sich selber und was man macht, mit voller Überzeugung machen. Und an dem bin ich ja zurzeit sehr stark am Trainieren. Ich denke, auch wenn es nicht läuft, man kann immer Einsatz zeigen und Vollgas geben. Darum, das ist was, wo ich für meine ganze Karriere mitnehmen möchte und auf das, wo ich meine ganze Karriere aufbauen möchte. Ja.
Jetzt hat Retro Feiner auch gesagt, es wird ein ganz Großer werden. Was braucht es aus deiner Sicht, um ein Großer im Eishockeysport zu werden? Und ja, du kriegst hier nur die ganz harten Fragen serviert.
Ja, ganz harte Arbeit jeden Tag, denke ich. Man muss mit Leidenschaft dabei sein. Man muss immer jeden Tag versuchen, ein bisschen besser zu werden. Egal, ob es beim Schuss ist, was man da besser machen kann, oder beim Schlittschuhfahren. Man muss einfach die Liebe zum Sport haben und versuchen, sie zu verbessern. Und
Nimm uns mal ein klein wenig mit, nachdem was ja nicht nur den HC Davos extrem stolz gemacht hat, sondern auch Österreich als Eishockey-Nation. Also wir im vergangenen Jahr gleich 3 Draftpicks im NHL Entry Draft 2020 durchaus bejubeln durften. Wirst du davon erfahren, dass die New Jersey Devils dich mit Pick 161 in Runde 6 ziehen?
Es war, also ich habe während der Saison sehr viele Gespräche mit fast allen Teams gehabt, aus der NHL, und es war nicht fix, dass ich draftet werde, aber es war sehr wahrscheinlich, und darum war dann mein Agent war bei mir in Davos und meine Familie ist mir absuchen gekommen, und wir haben dann am Livestream den Draft mitverfolgt, und so haben wir das dann am Fernseher gesehen, wie ich draftet worden bin. Ja.
Was war so die erste Emotion, das erste Gefühl, als es klar war, du bist jetzt eine Person, eine von Dutzend vielleicht, die es, oder ein bisschen mehr, die es geschafft hat, in Österreich aufzuwachsen und dann aber in der NHL oder von einem NHL-Team gedraftet zu werden?
Ja, extreme Freude. Meine Familie war sehr happy, aber gleichzeitig war es eine extreme Motivation für mich zum Weitertrainieren. Jeden Tag weiter hart arbeiten. Drum, ich habe das gerade sehr schnell umwandeln können, die Freude in Motivation. Ja, das hat mir, denke ich, sehr geholfen.
Jetzt bist du Draftpick, jetzt gibt es die New Jersey Devils. Wie funktioniert die Kommunikation zwischen Franchise und dir? Wie muss man sich das vorstellen? Ist das wöchentliches Update, einmal pro Monat, oder kommuniziert man da vielleicht sogar noch öfter?
Nein, ich bin mit dem Strength and Conditioning Coach bin ich öfters in Kontakt. Mit dem GM habe ich seltener Kontakt. Ich habe einen Development Coach, wo selber Spieler in der NHL und in der KHL war und wo an meine Spiele schaut, meine Shifts anschaut und besser mal mich verbessern kann. In welcher Rolle sie mich sehen in New Jersey und in welchen Zeitplan sie für mich vorgesehen haben. Und so hilft er mich zum Verbessern und zum Versuchen nach Nordamerika bringen und in die Mannschaft zu integrieren.
Weil du den Zeitplan angesprochen hast, die Timeline interessiert natürlich auch viele Eishockey-Fans hierzulande. Wie sieht die aus? Ist das aktuell offen, wann es da den nächsten Schritt gibt, oder ist das relativ konkret durchgeplant?
Geplant wäre eigentlich schon vor 2 Jahren gewesen, dass ich rüber ins Camp gehe. Das ist dann aber durch Covid abgesagt worden. Darum war eigentlich die Hoffnung, dass ich das Jahr rüber ins Camp kam. Hat sich dann aber eigentlich auch schwieriger herausgestellt, als es ist. Ich glaube, es sind nur nordamerikanische Spieler drüben im Camp. Sie haben die Europäer gesagt, sie sollen nur ein gutes Jahr in Europa spielen und dann jetzt im nächsten Jahr eingeladen werden. Und das ist jetzt mal der Zeitplan, und dann sieht man mal, nächstes Jahr im Camp, wie ich mich mache, wo ich stehe, aber gegenüber den anderen Spielern. Und ja, dann wird evaluiert, ob ich drüben bleibe in Nordamerika oder ob ich nur in der Schweiz in Lausanne spiele.
Wäre es für dich auch vorstellbar, wenn es vielleicht nicht direkt mit dem Sprung in die Devils-Mannschaft klappt, auch Minors zu spielen, American Hockey League oder vielleicht sogar East Coast Hockey League? Oder denkst du NHL und National League und sonst nichts anderes?
Ich denke, es wird schwer, dass man sich gleich am Anfang in der NHL durchsetzt. Darum, wenn ich in der AHL mich durchsetzen muss, dann wäre das für mich kein Problem. Ich würde mich versuchen, dort drauf zu arbeiten. Aber das möchte ich sehr gerne machen. Wenn ich die Chance kriege, muss ich das nehmen und muss mir versuchen, aufwärts zu arbeiten. Darum, ja, AHL wäre für mich kein Problem, wenn es jetzt über 2-3 Jahre wäre. Darum, ja, das würde ich versuchen, absolut.
Du hast was Spannendes angesprochen, nämlich, dass du auch mit einem Strength and Conditioning Coach zusammenarbeitest und das ist mir die letzten Jahre immer wieder aufgefallen, inwieweit halt auch die Physis in Nordamerika wichtiger ist und halt auch eine dominante Rolle spielt, weil halt alle Spieler größer, stärker, schneller sind, als das im Regelfall in Europa der Fall ist. Und durfte erst vor ein paar Wochen Marco Rossi gegenüber sitzen, der eine beeindruckende Physis auch für sein Alter hat. Inwieweit ist das vielleicht auch von den Devils Thema, dass du und laut Elite Prospects hältst du bei 1,76 und 75 Kilogramm, was natürlich okay ist, aber wird dir da von den Devils gesagt, es muss mehr werden, da muss noch was draufgepackt werden?
Also der Strength and Conditioning Coach, der informiert sich immer bei unserem Office-Trainer, was wir gerade machen, was wir gerade trainieren, was er vorschlagen wird. Sie haben alle Testergebnisse, auch von der Wosno, jetzt auch von Losern. Und ja, ich denke für mich, ich bin nicht der größte Spieler, darum muss ich sehr schnell sein, sehr flink sein, explosiv sein. Und ja, im Rumpf die Checks abfangen können für die Gegner, für die Großen. Drum, ja, es wird sehr viel für austauscht und viel kommuniziert. Und ich denke, sie halten mich da sehr auf dem Laufenden und setzen wirklich auf mich. Drum, ich habe das Gefühl, ich bin da in guten Händen und die schauen auf mich. Und ja.
Du lebst von deinem Speed. Aber wenn es jetzt irgendwie hieße, da muss vielleicht noch ein bisschen was auf den Frame drauf, inwieweit würde das zu Lasten der Geschwindigkeit gehen oder wie wichtig ist dir, da das richtige Gleichgewicht zu finden an Geschwindigkeit und Masse?
Ja, ich denke, wenn man schwer ist, dann ist man immer schnell. Drum, das ist heikel, da das Mittelmaß zu finden, aber ich denke, wenn ich um die 80 Kilo bin, ist es noch gut, dass ich schnell genug bin, aber auch dagegen halten kann. Drum, ich glaube, so habe ich mein Mittelmaß gefunden. Und das habe ich ja nicht schon so mitteilt, dass ich, wenn ich zu viel Gewicht habe, dass ich mich dann nicht mehr bewegen kann und nicht mehr wohlfühle am Eis und dann nicht mehr wirklich mein Spiel spielen kann, dass ich so flink bin. Dann funktioniert das für mich nicht. Und das habe ich ihnen mitteilt und haben sie gesagt, ja, das ist okay für sie. Und
jetzt habe ich schon eingangs angesprochen, dass du jemand bist, den vielleicht nur die Eishockey-Fans kennen und das Nationalteam ändert das ja auch, Gott sei Dank, aber vielleicht vor ein, zwei Jahren nur jemand warst, den dann wirklich die ganz großen Eishockey-Fans kennen, die dann auch mal den Blick in die internationalen Ligen wagen. Und du bist auch schon sehr, sehr lange nicht mehr in Österreich. Wie kam es dazu, dass du in so jungen Jahren dein Glück in der Schweiz gesucht hast?
Ja, ich habe in Wien gespielt zu der Zeit. Es war mit 13, 14 und ich habe gewusst, wenn ich wirklich mit Eishockey mehr Geld verdienen will und Profi werden will, dann muss ich entweder nach Salzburg wechseln, in die Red Bull Akademie oder ich versuche es im Ausland. Und da in der Schweiz auch Deutsch gesprochen wird, war das Nächste, wo für mich in Frage gekommen ist. Und dann hat der Trainer, bei dem ich angefangen habe, Eishockey spielen, Zell am See, der war gerade Trainer in Zürich und der hat mich eingeladen auf ein Probetraining zum alles anschauen und dann hat es mir sehr gut gefallen. Und ich habe eigentlich sehr gut performt in Zürich schon. Und dann habe ich mich entschieden, ja, den Schritt in die Schweiz zu wagen. Es ist dann nicht Zürich geworden, sondern Davos, weil es einfacher war mit dem Sportgymnasium und mit den kurzen Wegen. Und weil ich neben dem Eishockey, neben der guten Eishockey-Ausbildung, eine gute Schulausbildung machen habe können. Darum ist es dann Davos geworden und nicht Zürich. Aber ich denke, der Schritt in die Schweiz war für mich der richtige.
Wenn ich jetzt so versuche, vor der eigenen Tür zu kehren, ich war mit 14 völlig unzurechnungsfähig und viele würden wahrscheinlich auch behaupten, das ist bei mir immer noch der Fall. Jetzt bist du mit 14 auf einmal völlig auf dich allein gestellt, um diesen Traum Eishockey-Profi zu leben, wo du natürlich nicht wissen kannst, ob es tatsächlich klappt oder nicht. Wie war das damals für dich, so jung nicht mehr daheim sein zu können?
Ich habe mir irgendwie Heimweg gehabt oder ja, so Probleme gehabt mit Heimweh oder so. Ich war sehr, sehr fokussiert schon im jungen Alter. Ich habe meinen Weg probiert zu gehen. Ich habe nur ans Eishockey gedacht eigentlich. Ich wollte die ganze Zeit Eishockey spielen. Darum war ich happy, wenn ich in der Garderobe war, mit anderen Jungs war, wo auch nur ans Eishockey gedacht haben. Darum das war das Größte für mich, darum war es eigentlich auch nicht so schwer, zum Schritt in die Schweiz wagen und weg von der Familie. Ich habe mich eigentlich immer sehr wohl gefühlt, auch im Internat. Es hat einige Österreicher gegeben, die zu der Zeit den gleichen Schritt gemacht haben, von Vorarlberg nach Davos. Ich denke, da war der Julian Bayer, der Dominik Rauter, der Marvin Kortin, die habe ich alle dann aus dem Nationalteam schon kennt. Darum, das hat es noch einfacher gemacht für mich und ja, also ich habe da wirklich keine Probleme gehabt. Ich habe mir richtig gute Zeit und richtig lustige Zeit gehabt.
Jetzt bist du in Lausanne gelandet. Das Ganze via Davos, Wien, in Zell am See aufgewachsen. Wo ist für dich daheim? Ist daheim eher was, wo die richtigen Leute sind oder ist daheim tatsächlich in einer Region?
Na, daheim ist für mich schon bei der Familie in Zell am See. Wir haben dort ein Haus und daheim ist schon, wenn ich mit der Familie sein kann, Mama, Papa, wenn ich mit der Schwester sein kann. Da ist die Zeit, wo ich mich am meisten erholen kann, wo ich am besten abschalten kann. Darum, Zell am See, das ist mein Daheim.
Ohne mich da jetzt wie eine hängen gebliebene Schallplatte anhören zu wollen, aber dieses Benjamin Baumgartner vielleicht nicht auf der Rechnung haben, das ist in Österreich vielen so gegangen, unter anderem einem relativ prominenten und auch bekannten Wortspender hier bei Hockey O'Clock. Es ist natürlich niemand geringerer als der Puls 24 Eishockey-Experte, Steelwings Linz Head Coach und auch Nationalteam Trainer Assistant Phil Lukas, den ich mal gebeten habe, ein klein wenig seine Beobachtungen vielleicht auch zu einer der ersten Begegnungen mit dir aufzuzeichnen. Das ist das, was Phil Lukas mir hat zukommen lassen. Da würde ich gerne mit dir kurz reinhören, um dann mit dir darüber zu sprechen.
Benny Baumgartner. Ich habe den Benny nicht gekannt. Ich habe ihn nur von Erzählungen gekannt, als ich dann zum U20-Nationalteam-Trainerstab dazugestoßen bin und habe dann das Vergnügen gehabt, vor der ersten WM in Füssen ihn zum ersten Mal zu Gesicht zu bekommen. Und da habe ich wirklich mit ihm ein bisschen gelitten, weil kurz vor dem Turnier hat er seine Verletzung eingefangen, wo er eine Scheibe ins Gesicht bekommen hat. Und dementsprechend hat sein Turnier auch darunter gelitten, weil es war ja keine leichte Verletzung. Ja. Und er hat da aber durchbissen für die Mannschaft. Und im Jahr darauf, als wir dann den Aufstieg geschafft haben, in Minsk hat er dann sein wahres Gesicht gezeigt und da habe ich den wirklichen Benny Baumgartner zum ersten Mal gesehen und seitdem hat der Bursche eine Entwicklung gemacht und da habe ich ihn auch ein bisschen als Menschen ein bisschen besser kennengelernt, würde ich sagen, was er für einen Antrieb hat und was er für eine Einstellung hat. Also der lässt kein Training aus, der arbeitet off-ice, der weiß ganz genau in dem jungen Alter auch schon, was er zu tun hat. Und dementsprechend zeigt auch seine Entwicklungskurve steil nach oben und macht ihn auch zu einem sehr begehrten Spieler in der Schweiz. Und wir wissen alle, was die Schweizer Liga für ein Niveau hat. Also die Zukunft, auf die können wir uns freuen mit Benny Baumgartner, weil ich glaube, er hat noch lange nicht seinen Zenit erreicht. Und ich wünsche ihm da auf dem Weg natürlich auch alles Gute.
Große Worte von Phil Lukas, auch da steckt wieder sehr, sehr viel drin, über das ich mit dir plaudern möchte. Er hat diese Szene in Füssen angesprochen, mit dieser für dich so extrem unangenehmen Verletzung, wo du dann aber halt ein Biss versucht hast, alles für die Mannschaft noch zu geben und in die Waagschale zu werfen. Inwieweit kann man Biss lernen? Inwieweit ist dieser Biss bei dir einfach da?
Ja, ich weiß nicht, ob ich andere Wahl gehabt hätte, als nicht zum Spielen. Ich habe mich so sehr aufs Turnier gefreut, wollte unbedingt spielen, wollte meine Leistung zeigen. Ich habe dann im letzten Vorbereitungsspiel gegen Italien ein One-Time ins Gesicht gekriegt und habe mir dort zwischen Wange und Nase was gebrochen und eine Platzwunde gehabt und hab das alles zugenäht, das war alles angeschwollen, habe fast keine Luft gekriegt und habe dann schwer dann beim Spielen, aber ich weiß nicht, den Biss, den zum Spielen und zum nicht aufgeben und zum immer gewinnen wollen, das habe ich, denke ich, schon als Kind, egal ob es beim Kartenspielen war oder wenn ich gegen die Schwester Tennis gespielt habe, den Biss, den habe ich immer gehabt zum Gewinnen, drum, ich denke, den habe ich schon seit ich klein bin und ja, von dort kommt es.
Das finde ich spannend, dass Phil Lukas differenziert hat zwischen Biss und Antrieb, aber ich glaube, du hast ganz schön erklärt, woher beides bei dir kommt und das kann man wahrscheinlich auch ziemlich austauschbar verwenden. Was mir die letzten Jahre immer wieder aufgefallen ist, nachdem ich auch für die Kolleginnen und Kollegen von MySports die eine oder andere Sendung produzieren durfte, es gibt mittlerweile richtig viele österreichische Spieler in der National League, über die auch immer wieder berichtet wird. Gerade wenn ich daheim die Vorarlberger Nachrichten lese, liest man natürlich von den Hofers, den Zwergers, den Ulmers. Einer, der ähnlich große, wenn nicht sogar noch größere Erfolge hat, aus österreichischer Sicht bist du, aber über dich wird schon in den Vorarlberger Nachrichten nicht mehr so viel gesprochen und je weiter man dann irgendwie ostwärts kommt, wird's dann auch nicht unbedingt mehr. Hast du das Gefühl, dass du in Österreich ein klein wenig zu wenig wahrgenommen wirst?
Ich denke, dadurch, dass ich relativ früh schon aus Österreich weggegangen bin und in die Schweiz gegangen bin, den Schritt gemacht habe, kennen mich relativ wenig. Aber das ist für mich eigentlich auch okay. So ist der Druck nicht ganz so hoch zum Leistung bringen. Ich denke, da ich nicht mehr vor der Grenze komme, vor Vorarlberg, wird in den Vorarlberger Medien nicht so viel über mich berichtet. Und Salzburg ist dann auch schon zu weit weg und die haben Red Bull Salzburg und den Fußballclub drum. Für mich spielt das eigentlich nicht so eine Rolle. Ich schaue mehr auf mich und auf meine Entwicklung, dass ich gut mache und ich hoffe, dass dann in ein paar Jahren aus Nordamerika über mich berichtet werden kann. Drum, jetzt kann ich mich noch auf meine Entwicklung fokussieren und konzentrieren. Darum ist es für mich gerade gut so.
Und hoffentlich dürfen wir dann auch bei Puls 24, wenn wir die NHL-Spiele weiterhin übertragen dürfen, dann auch diese Kulmination der Entwicklung in Nordamerika begleiten. Nachdem du aber die letzten Jahre einer der helleren aufgehenden Sterne in der Schweizer National League warst, gab es für dich jemals so einen Moment und du wirkst extrem fokussiert und setzt natürlich auch diese Ziele, aber gibt es so einen Moment in deiner Karriere in den letzten Jahren, wo du mal innehalten konntest und du gedacht hast, wow, eigentlich schon ziemlich cool, was ich für eine Entwicklung hinlegen durfte?
Selten denke ich. Ich glaube, mein großes Ziel ist, um es in die NHL zu schaffen und dann habe ich vielleicht mal Zeit zum Durchschnaufen und sagen, ja, wow, was ich da geschafft habe, aber bis dorthin ist, glaube ich, nur ein langer Weg und ich schaue mir in meine Zukunft und das, was ich noch erreichen will und wie ich das erreichen will und bin sehr fokussiert. Darum ich möchte mich nicht auf dem ausruhen, wo ich bis jetzt geschafft habe, sondern weiter trainieren für meine Ziele noch. Darum, ja, vielleicht kommt es noch, dass ich sage, ja, bin stolz, was ich erreicht habe, aber jetzt geht es noch vollgas in Richtung Ziele.
Das ehrt dich auch sehr, dass du das genauso siehst. Deswegen möchte ich mit dir nicht in die ferne Zukunft, sondern eher in die Nahe blicken. Am Freitag, und unser Gespräch erscheint ein paar Tage danach, wartet das Heimduell mit deinem Ex-Verein, mit dem HCD. Inwieweit kribbelst du da schon? Inwieweit gibt es da auch eine gewisse Nervosität? Oder ist es für dich ein Spiel wie jedes andere?
Na, es ist schon ein bisschen Nervosität da. Ich habe 7 Jahre in der Wurst gelebt. Ich kenne die Mitspieler alle sehr gut. Habe mich sehr wohl gefühlt in der Wurst. Darum ist das sicherlich ein besonderes Spiel, wo ich dann auch gut performen möchte. Und ja, ich freue mich eigentlich aber mehr. Also es ist nicht so die Anspannung, sondern die Vorfreude, die ich habe auf das Spiel. Und bin froh, wenn es dann am Freitag dann startet.
Es gab erst ein Heimspiel bzw. erst einen Heimerfolg in der Wodwas Arena. Das war ausgerechnet gegen Genf Servet in der Overtime. Nimm uns mal mit, was in dieser Arena los ist. Noch dazu, wenn es im Le Mans Derby bzw. im Romand Derby tatsächlich auch mit einem Sieg klappt.
Ja, extreme Stimmung. Du merkst schon den ganzen Tag, dass das irgendwie bei jedem das kribbelt, jeder weiß, dass am Abend Spiel ist. Und wenn es zum Spiel kommt, ist schon vor der Halle eine Riesenparty. Viele Leute stehen schon vor der Arena, stehen an für Tickets. Ich denke, es waren dann 8.000 Zuschauer, 7.000, 8.000 Zuschauer beim Spiel. Die Stehkurve war voll. Für die Losern, für die Romandie, da ist wichtig, dass man einfach die Spiele in der Romandie gewinnt, gegen Genf, die Derbys und gegen Fribourg und Biel noch. Das ist die Fans wahrscheinlich wichtiger, wie wenn wir gegen Davos oder Zug spielen oder wo wir in der Rangliste sind. Drum, das hat einen sehr hohen Stellenwert, und wie wir dann da in Lausanne gewonnen haben, war jeder sehr happy. Die Fans waren super drauf, super Stimmung. Drum, ja, es war schon ein bisschen Erleichterung auch für die Fans. Ich denke, letztes Jahr haben sie nicht sehr viel gewonnen in der Romandie. Und dann waren sie happy, dass wir das erste Spiel gewonnen haben.
Jetzt wartet neben diesem Duell mit dem HC Davos, wo du eh schon angesprochen hast, dass es kribbelt, ein 3-Game-Homestand. Das wartet dann noch der SCB und der ZSC. Es gilt also für dich und auch für die anderen Teamkollegen, 10 Tage dann doch mal daheim zu sein und daheim zu spielen. Was möchtest du am Ende dieser 3 Spiele währenden Phase, die man daheim ist, am Ende für dich individuell und für die Mannschaft an Ausbeute haben?
Ja, am besten war dann sicherlich für die Mannschaft 3 Siege. Ich denke, bei den Heimspielen sollte man sehr stark sein. Wenn man in der eigenen Arena spielen kann, sollte man jedes Mal sehr stark auftreten, gute Spiele zeigen. Auch für die Fans, die den Weg ins Stadion auf sich nehmen. Drum, das ist das Ziel für die Mannschaft. Für mich persönlich ist weiter gut spielen. Ich denke, zurzeit spiele ich nicht schlecht, obwohl es mit der Punktausbeute zurzeit noch nicht so klappt, aber die spielerische Leistung, die stimmt zurzeit. Ich denke, ich kriege sehr viel Eiszeit und Vertrauen, und das möchte ich weiter nutzen und einfach Chancen kreieren. Irgendwann geht dann das eine oder das andere Tor ein, aber ja, das Ziel ist einfach weiter positiv performen.
Und auf diesem Weg werden wir versuchen, dich dann auch mit Puls 24, spätestens in NHL, hier im Podcast und auf anderen Wegen zu begleiten. Ich möchte mich außerordentlich bei dir bedanken, dass du so lange Zeit genommen hast. Da war mir ein Vergnügen, mit dir zu reden, und bin sehr froh, dass jetzt ein paar mehr Menschen in Österreich vielleicht auch sich noch mehr unter Benjamin Baumgartner vorstellen können. Danke, dass du die Zeit genommen hast.
Danke, Martin. Es hat mir sehr Spaß gemacht. Danke.
Hockey O'Clock mit Martin Pfanner wird präsentiert von Hockey Data. Better Stats, Better Sports. Hockey Data ist Österreichs führender Softwareausstatter in den Bereichen Sportstatistik, Verbandsverwaltung, multimedialer Anzeigesysteme und Live-Grafik während Sportübertragungen. Ihr sucht eine Software, um euer Turnier oder eure Liga statistisch oder organisatorisch zu betreuen? Ihr wollt die Statistiken gleich auf eurer Homepage integrieren? Ihr braucht den perfekten Partner für Live-Statistiken und Grafiken bei eurer Streaming-Lösung? Dann findet ihr bei Hockey Data alles, was ihr braucht. Seit Jahren setzen namhafte Kunden wie das Red Bull Media House, Puls 24, nationale Verbände und eine Vielzahl von Turnierveranstaltern auf die Softwarelösungen von Hockey Data. Mehr Infos zu den maßgeschneiderten und erschwinglichen Softwarepaketen findet ihr unter www.hockeydata.net, Facebook oder Instagram. Hockey Data. Better Stats. Better Sports. Hockey Clock, wir Martin Pfanne ist zurück und das Ganze mit einem speziellen Gast und es wird quasi der Auftakt sein, auch in eine Serie mit Menschen, mit Rollen, die im Eishockey unabdingbar sind, aber auf die vielleicht nicht jeder Mann, jeder Frau gleich blickt. Heute zu Gast ein Datenanalyst der Firma Hockey Data. Full Disclosure, Hockey Data unterstützt diesen Podcast immer wieder mal auch mit Sponsorings, aber ganz unabhängig davon habe ich mir gedacht, es muss Stefan Embacher von der Firma Hockey Data eingeladen werden, weil er ein so spannender Zeitgenosse ist, weil es sich lohnt, mit ihm zu sprechen. Und das war jetzt eine sehr, sehr lange Introduction. Fangen wir mal so an, Stefan. Freue mich einfach nur, dass du Zeit für Hockey O'Clock nimmst.
Hallo Martin, vielen Dank für die Einladung.
Stefan, wie wird man bei einer Eishockey-Statistikfirma und Hockey Data macht natürlich auch ein klein wenig mehr Datenanalyst?
Grundsätzlich ist das wahrscheinlich aus meinem Studium bzw. meiner Masterarbeit entstanden. Also als Hintergrund vielleicht, ich habe Mathematik in Graz studiert und mir dann im Laufe des Studiums auf Wahrscheinlichkeitstheorie und Statistik spezialisiert und im Zuge meiner Masterarbeit dann eben versucht, ein cooles Anwendungsfeld zu finden. Und was ist cooler als Eishockey? Und entsprechend bin ich da in diesen Bereich reingekommen und über deinen Podcast dann auf Hockey Data aufmerksam geworden, habe dort den Kontakt aufgenommen. Und
okay, das hab ich so nicht gewusst, aber schön, wenn Menschen, die zusammengehören, zusammenfinden.
Das war, glaube ich, die erste Folge, wenn ich mich richtig erinnere. Aber
damals mit Thomas Koch.
Also die erste reguläre ohne Thomas Koch speziell. Aber ja, auf jeden Fall so ist dann der Kontakt entstanden und so bin ich zu Hockey Data gekommen und darf jetzt da zwei meiner Leidenschaften verbinden.
Bleib noch ganz kurz bei deiner Masterarbeit, damit vielleicht auch die Hörerinnen und Hörer einen Anhaltspunkt haben. Worüber hast du dann genau geschrieben oder was ist so ein Themengebiet, dem man sich widmen kann, wenn man Mathematik, Wahrscheinlichkeitstheorie und Eishockey versucht miteinander zu verbinden?
Also die Datengrundlage war, weil ich beim Hannes Biedermann vom ECKC auf offene Ohren gestoßen bin, Daten des ECKC und habe dann versucht, quasi die Leistung am Eis entsprechend einzuordnen. Von der statistischen Seite war das ordinale Regression und Regularisierungsmethoden, weil das Kernproblem war, dass ich mehr Informationen als Beobachtung hatte. Also das gegenteilige Problem eigentlich zur Praxis, wenn man so möchte, mehr Infos als Beobachtungen. Und ja, in der täglichen Arbeit ist es jetzt eher umgekehrt, zu wenig Infos.
Jetzt ist der KAC, was Zahlenverwertungen anbelangt, eine der besten Organisationen, wenn nicht sogar die beste in der Bet at Home Eishockey League. Das kann man auch schon an den Presseaussendungen erkennen. Die gespickt sind mit exzellenten Informationen, Zahlen, die es nirgendwo anders auf diese Weise gibt. Und der KAC ist auch eine der wenigen Organisationen, die tatsächlich konsequent alles videokorrigieren lässt, damit zumindest intern die Statistiken sauber geführt werden. Das sind alles Themen, über die ich mit dir sprechen möchte. Aber weil du so einen wunderbaren, auch theoretischen Hintergrund hast und dich natürlich auch mit Eishockey weit über die Landesgrenzen hinaus beschäftigst, möchte mit dir, bevor wir in Medias Res gehen, ein klein wenig den Begriff der Analytics abstecken. Man hört das immer wieder von Coaches, man hört das vor allem in Nordamerika, Analytics. Ohne sie geht es im Eishockeysport nicht mehr. Was genau sind Analytics für vielleicht Hörerinnen und Hörer, die das noch nie gehört haben?
Ja, ist ein großer Bereich und ich würde den grundsätzlich einmal im Sportbereich im Eishockeybereich auf Off-Ice und On-Ice trennen. Also ganz klar, die Off-Ice-Komponente ist, wie es in jedem Unternehmen dieser Welt ist, Analysemethoden für Marketing, Management, Logistik, was auch immer. Und im On-Ice geht es dann eher Richtung Performance, Verbesserung. Analytics ganz allgemein würde ich bezeichnen als mathematische, statistische Methoden, die auf Grundlage von Informationen, also von Daten, helfen, komplexe Zusammenhänge zu verstehen. Also das so jetzt die theoretische Definition. In der Praxis im Eishockey fängt das an bei allem, was nicht am Spielbericht steht, würde ich sagen. Also ich kenne die Torschützen, ich kenne die Assists und ich kenne, wer am Eis war, aber that's it. Und man kann sich da natürlich weitere Fragen stellen, wie, wann fallen die Tore? Gibt es da ein Muster, das zu erkennen ist? Wie finde ich dieses Muster? Gibt es Spieler, die in gewissen Situationen besser performen, als sie es im Schnitt tun und als ihre Teamkollegen es tun? Und eben, wie erkenne ich diese Muster und wie werde ich darauf aufmerksam? Ja, das wäre so die Overdefinition.
Jetzt ist Analytics in Nordamerika spätestens seit auch dem Film Moneyball in aller Munde, der ja auf wahren Begebenheit beruht. In der NFL gibt es mittlerweile eine eigene Firma, die sich quasi neuen Werten widmet. Die nennt sich Next Gen Stats. Und gerade was die Werte wie Corsi, Fenwick und dergleichen anbelangt, die es im Eishockey dann gibt, auch das sind quasi klassische Analytics. Warum sind die Nordamerikaner da so weit vor den Europäern?
Tja, das ist fast eine philosophische Frage, aber ich glaube, es ist grundsätzlich die Einstellung zu Stats und Datenerfassung. Einfach das im nordamerikanischen Sport ist das etwas, wo man Verbesserungspotenzial erkennt und das dann auch nutzt, während in Europa das mehr ein Schreckgespenst ist, das ja die lästige Pflicht ist und nicht etwas, woraus man benefizieren kann und was man nutzen kann, um besser zu werden. Also vielleicht ist es dieses Besserwerden aufgrund von Stats, das den großen Unterschied macht.
Gerade weil du jetzt auch beim KAC Einblicke bekommen hast, gerade auch, weil es langsam aber sicher nicht nur Teams in unserer Liga, sondern auch in der Schweizer National League, vor allem auch in Schweden gibt, die sich diesem Thema angenommen haben. Hast du auch das Gefühl, dass sich da langsam was tut oder ist das von mir vielleicht nur eine singuläre Beobachtung?
Ich habe auf jeden Fall das Gefühl, dass sich was tut, einfach weil die technischen Möglichkeiten da sind. Also die Methoden zur Datenerfassung sind verfügbar. Entsprechend, wie es im Sport üblich ist, versucht jeder einen Wettbewerbsvorteil zu generieren. Und wenn man diese Daten hat und sie entsprechend analysieren kann, dann hat man einen Wettbewerbsvorteil. Und deswegen wird das ganz sicher auch sich noch verstärken.
Wenn wir noch einmal nach Nordamerika blicken, bevor wir dann auch zu konkreten Problemstellungen, für dich als Wissenschaftler ist das wahrscheinlich dann die spannendste Geschichte über Problemstellungen zu sprechen kommen. Möchte noch ganz kurz eben den Ausflug dort in die Analytics wagen. Was sind denn so Werte, die es in Nordamerika gibt, hierzulande oder in Europa nicht, die dir imponieren oder die du gut findest, die du als Leitlinie, wie sie ein Spiel erklären und vielleicht auch aufschlüsseln, helfen?
Also auf jeden Fall sind es die Expected Goals. Das ist einfach, um ein bisschen diesen Zufall, ob der Puck jetzt auf die Stange geht oder nicht, ob der Bounce dann doch lucky ist oder nicht, um diese Variabilität ein bisschen zu entfernen, redet man dann von Expected Goals und auf lange Sicht wird sich die tatsächliche Beobachtung auch diesen Expected Goals annähern und irgendwann sehr nahe sein. Was Zweites, was meiner Meinung nach unabdingbar ist, ist Time on Ice. Also das ist eigentlich die Grundlage von allem. Man muss wissen, wer wann am Eis war. Und das wären die beiden, über die ich mich sehr freuen würde, beziehungsweise wo wir dann auch versuchen werden, dass sie umsetzbar sind. Was dann in weiterer Folge Dinge wären, die halt sehr interessant sind, sind so Geschwindigkeitsmetriken. Also wie schnell bewegen sich die Spieler am Eis? Wo bewegen sie sich? Wie schnell? In welcher Situation? Aber das ist dann, wenn wir zuerst einmal von Time on Ice reden sollten und dann können wir darüber reden, wie schnell sich die Spieler bewegen.
Ich möchte ganz kurz bei Expected Goals bleiben. Ich persönlich finde das immer großartig, weil Dom Luschichin von The Athletic auch großartige Season Previews schreibt und formuliert und dort auch immer wieder mit den Expected Goals for und Expected Goals against arbeitet. Wie kommt man zu diesem Wert und beschreibt er oder ist es ein Versuch, die Spielstärke einer Mannschaft zu beschreiben oder fußt das auf anderen Parametern?
Grundsätzlich in den Modellen, die ich kenne, es gäbe auch noch andere Ansätze, aber es werden die Schüsse bewertet. Also ein Schuss aus dem Slot hat eine höhere Wahrscheinlichkeit, ein Tor zu werden, als ein Schuss außerhalb des Bullykreises ganz bei der Bande. Und entsprechend kann man dann noch den Parameter, ist es ein Rechtsschütze oder Linksschütze, ist es ein Handgelenksschuss oder nicht, als so Parameter mit einfließen lassen und kann dann bewerten, wie hoch ist die Qualität des Schusses. Und zum Beispiel, ich sage, 10% dieser Schüsse in dieser Situation werden ein Tor, das heißt, das Expected Goal ist 0,1. Und wenn man das dann über das Spiel summiert, weiß man, okay, bei den Chancen, die das Team hatte oder der Gegner hatte, hätte ich 5,4 Tore erzielen müssen. In diesem Spiel waren es dann 3, im nächsten sind es dann 7 und im übernächsten sind es dann 5. Und ja.
Und so nähert sich das dann genau diesen Expected Goals an.
Genau.
Hochspannend, wahrscheinlich etwas, das noch länger nicht bei uns vorhanden sein wird. Beim Thema Statistik ist es ja auch so, dass man an einem Mann in Österreich nicht vorbeikommt. Er ist Mitarbeiter für die Statistikplattform Elite Prospects. Es ist jemand, der sich den Zahlen und den Daten und den Fakten so widmet wie wenig andere in diesem Land. Und natürlich ist es Armin Biedermann und natürlich habe ich ihn gebeten, mal ein klein wenig zu Input zu liefern, was ihm denn bei Statistiken, Statistikerhebung aufgefallen ist. Und er beginnt seine Ausführungen gleich einmal mit einer Frage an uns. Wir hören ganz kurz rein und plaudern dann drüber.
Hallo Martin, hallo Stefan. Meine Frage, die Statistiken und deren Erfassung im österreichischen Eishockey haben im letzten Jahrzehnt im Vergleich zur Zeit davor ja einen Quantensprung ins Positive gemacht. Also da hat sich ja sehr viel verbessert in letzter Zeit. Trotzdem gibt es immer Luft nach oben, beziehungsweise beim Blick in die großen Ligen der Welt Potenzial zur Verbesserung und Erweiterung. Welche Stats sind eigentlich seitens Hockeydata angedacht, diese in Zukunft aufzunehmen und zu tracken, dass die dann auch einer breiten Öffentlichkeit zugänglich sind?
Jetzt muss man natürlich ein wenig ausholen und sagen, dass Hockeydata einen großen Teil der Statistiken in Österreich mitverantwortet, auch in der Betted Home Eishockey League, aber dann natürlich in der Konstruktion darauf angewiesen ist, wie die Vereine mit den Statistiken umgehen. Fangen wir vielleicht direkt bei der Frage an. Stefan, was ist denn angedacht? Was wäre denn vielleicht auch im Köcher von Hockeydata?
Ja, grundsätzlich zum Andenken, also wir bei Hockeydata, wir machen Vorschläge, stellen Überlegungen an und bieten diese Lösungen dann in weiterer Folge an. Im Endeffekt geht es aber darum, was wird bestellt und was möchte man haben. Grundsätzlich haben wir im Moment entwickelt, wir haben es Impact Value genannt, also wir haben versucht, die Daten, die schon verfügbar sind, zu nutzen. Das sind in dem Fall Spielberichte von 17 Saisonen. Das heißt, ich weiß, wer wann gegen wen gespielt hat. Ich weiß, wann die Tore gefallen sind. Ich weiß, wer am Eis war bei den Toren und natürlich, wer die Tore geschossen hat und so weiter. Und dieser Impact-Wert basiert auf der Überlegung, dass nicht jedes Tor einen gleich großen Einfluss auf den Ausgang des Spiels hat. Im Vergleich jetzt der 2:1 in der 60. Minute verglichen mit einem 7:0 in der 53. Minute, da ist ein Tor klar impactfuler als das andere. Und auf Grundlage dieses Impact-Werts, der aus mathematischer Sicht jetzt einfach eine Veränderung in der Gewinnwahrscheinlichkeit ist, haben wir dann eben die Spieler, die am Eis waren, mit diesem Wert verglichen und haben so quasi eine Erweiterung zu den bestehenden Values wie Goals, Assists, Points, Plus, Minus kreiert.
Das heißt, von jedem Spieler, der die letzten 17 Jahre in der Betted Home Eishockey League beziehungsweise in der Vorgängerliga aktiv war, kenne ich den Impact, also wie viel, wenn man so will, Eindruck er aufs Spiel hatte.
Genau. Und aus meiner Sicht ist das insofern eine positive Erweiterung, weil man ein bisschen den Fokus auch auf defensivere Spieler richten kann, weil man, wenn ein Spieler zwar oft am Eis ist, wenn sein Team ein Tor erzielt, ohne direkt am Tor beteiligt zu sein und selten bei Impactful Gegentoren am Eis ist, dann ist das klar ein Keyplayer des Teams, geht aber in den gängigen Statistiken ein bisschen unter.
Heißt, eigentlich ist ein Analytics-Wert, den es zumindest hierzulande so noch nicht gab, auch entwickelt worden. Gibt es diesen Impact-Wert in irgendeiner Art und Weise auch international oder ist das was unique Österreichisches?
Also die Grundlage ist von Stephen Pettigrew, der hat das 2015 mit Daten der NHL veröffentlicht. dort habe ich die Idee quasi abgekupfert, aber doch in großen Teilen erweitert und ein bisschen angepasst. Also ich würde sagen, es ist was Uniques, dass es so nirgends gibt. Zumindest ist es mir nicht bekannt.
Wie ist denn die Resonanz von Teams und Liga? Also ich könnte mir vorstellen, gerade bei Liga-internen Wechseln, wenn man wissen will, oder sich vielleicht noch mehr über den Wert eines Spielers informieren möchte, könnte dieses Wissen ja von durchaus großem Vorteil sein.
Ist sicher ein weiterer Punkt, der vielleicht zur Entscheidungsfindung beitragen könnte. Die Resonanz ja ist im Moment nicht sehr groß. Ich hoffe, das ändert sich noch, aber vielleicht liegt es ja daran, dass es noch relativ jung ist und noch nicht so bekannt.
Heißt also, wenn sich jemand dafür interessieren sollte, du wärst da der richtige Ansprechpartner, und dem ich da offenbar schon einmal quasi Tinder-Matchmaker sein durfte zwischen dir und Hockey-Data. Mich persönlich interessiert dieser Wert, muss ich gestehen, immens. Vielleicht ist es auch bei dem einen oder anderen Team, vielleicht auch bei der einen oder anderen Entität der Fall. Vielleicht hört auch jemand zu, der da gerne weitere Infos hätte. Weil du gesagt hast, das Interesse ist noch nicht so hoch und dieser Metric scheint auch relativ neu zu sein. Aber würdest du sagen, dass Österreich und vielleicht auch der Eishockeysport in Österreich eher zahlenfeindlich ist?
Der Sport an sich würde ich nicht sagen, weil es gibt Teams, die ja diese Videoanalyse-Tools nutzen und mehr oder weniger Unmengen an Daten erheben, die sie dann auch zu ihrem Vorteil nutzen. Es ist nur das Faktum, dass die Liga an sich diese Schirmherrschaft nicht übernimmt, wie es vielleicht in anderen Ländern oder in anderen Ligen der Fall ist. Also du hast vorher Schweden genannt, da ist einfach die Liga die Datenherrschaft quasi, und die Liga hat die Kooperation mit einem Unternehmen, und ähnlich ist die Situation in anderen europäischen Ligen und auch in Ligen, mit denen wir uns vergleichen sollten.
Wo, mit wem besteht die Kooperation bei uns? Ist das Verbandssache?
Ja, das ist eine politische Frage fast. Mir ist keine wirkliche Kooperation im Sinn von Videoanalyse, Statserhebung bekannt. Also klar, die Kooperation ist mit Hockey-Data, aber das beschränkt sich halt auf das Management von dem, was verfügbar ist, und weniger auf eben diese Videoanalyse-Tools, die einfach auch eine langfristige Investition sind, die man tätigen sollte und irgendwann auch muss.
Bevor es zu politisch wird, versuche ich dir ein klein wenig was aus dem Eishockey-Alltag zu schildern und in dem Fall konkret was das Kommentatoren- und Expertinnen-Experten-Team von Puls24 anbelangt. Die Zahlen und Daten werden ja quasi bei Non-Puls24-Spielen von den jeweiligen Stadion-Crews erhoben, weitergeleitet, in die Statistik eingepflegt, und wenn sie dann, glaube binnen 24 Stunden nicht videokorrigiert werden, dann bleiben sie so im System. Und mir passiert es immer wieder, dass ich mich bei der Vorbereitung auf eine Partie, dass ich über einen Wert drüber stolper, der sich verändert hatte und teils dramatisch, weil eben eine Mannschaft wie zum Beispiel Klagenfurt, wie auch Red Bull Salzburg, und ich hoffe, es machen noch viele andere, auch wenn ich jetzt nicht alle aufzählen kann, Statistiken videokorrigieren ließen. Heißt, irgendwann arbeitet man vielleicht mit falschen Werten, weil es noch nicht videokorrigiert worden ist, oder aber man arbeitet mit falschen Werten, weil sie hätten videokorrigiert werden müssen, aber nicht sind. So oder so zieht das natürlich bei einer Menge von 50, 60, dann gegen Saisonende aus 70 Spielen einen immensen Rattenschwanz mit sich, und man muss fast davon ausgehen, dass man mit falschen Zahlen arbeitet, vor allem was jetzt die Assists anbelangt, vor allem was die Plus-Minus-Wertung anbelangt, teilweise was die Strafen anbelangt, und es gibt noch nicht einmal Timonize. Jetzt tatsächlich auch ganz naiv gefragt, was ließe sich da verbessern oder was muss sich da verbessern, dass das so nicht mehr passiert? Ist das quasi der Zwang der Videokorrektur bei allen Vereinen?
Also auf lange Sicht ja, würde ich sagen. Aber es ist grundsätzlich der Ansatz meiner Meinung nach nicht der richtige, weil Stats oder Daten sind grundsätzlich was Unparteiisches, und wenn die Vereine für die Erhebung verantwortlich sind, dann ist das sehr schwer, und dann muss doch Vereinsverantwortlich auf der Tribüne sitzen, und der ist mit Emotionen beim Spiel dabei. Das heißt, selbst wenn er versuchen würde, unparteiisch zu sein, ist es sehr schwer. Und entsprechend muss die Herrschaft über die Stats und die Statserfassung was Neutrales sein. Und da liegt meiner Meinung nach die Verantwortung bei der Liga. Auf lange Sicht geht es unumgänglich bei so Videoanalyse-Tools. Das ist einfach die Zukunft, weil es eben Time on Ice ist mehr oder weniger die Grenze des Manuellen. Wenn man da 2x20 Spieler versucht, die Time on Ice zu tracken, da braucht man eine halbe Tribüne an Menschen, die mit dem Laptop da sitzen, um das halbwegs korrekt aufzuzeichnen, während die Software das automatisiert macht, die Emotion heraus ist und klar, die sind nicht optimal, aber die sind sehr gut. Und auf lange Sicht eben müssen die Stats was Neutrales sein. Mir ist durchaus bewusst, dass so ein Videoanalyse-Tool nicht die kleinste Investition ist. Und deswegen wäre es ein Anfang, einfach die Stats, die man hat, eben Tore, Assists, plus, minus, versuchen korrekt zu haben. Und da muss es eine höchste Instanz geben, die diese Tore zumindest durch Videoanalyse bestätigt.
Und das soll auch bitte kein Fingerzeig sein gegen die vielen, vielen ehrenamtlichen Zeitnehmer.
Nein, überhaupt nicht.
Ich versuche das auch nur noch festzuhalten, weil gerade auf den Bänken so viele Menschen sitzen, die das im Ehrenamt machen und natürlich passieren da Fehler. Ja. Aber vielleicht ließe sich sowas dann nachkontrollieren oder vielleicht gibt es irgendeine Videoinstanz, die das dann im Nachhinein festlegt. Es ist nämlich eine Kerbe, in die auch der Kollege Biedermann geschlagen hat, nämlich Armin, der man noch eine zweite Geschichte dazukommen lassen. Da würde ich noch ganz gern kurz einmal mit dir reinhören, um dann auch da nochmal mit dir etwas konkreter zu plaudern.
Also wir bei Elite Prospects befassen uns ja auch täglich mit den Statistiken, die erhoben werden. Bemerken aber leider des Öfteren Fehler in der Erfassung der Daten. Zum Beispiel stimmen Torschüsse des Gegners mit den Torschüssen, die der Torhüter parieren musste, einfach nicht zusammen. Auch sind die Torschüsse und Assistenten nicht selten leider Gottes falsch. Selbiges gilt auch für die Plus-Minus-Werte. Es sind teilweise Spieler vermerkt, die nicht einmal am Eis waren. Wie kann man diese Probleme eigentlich gleich bei der Eingabe im Hinblick auf die Professionalisierung dieser Liga gleich angehen und gleich Lösungen dafür parat haben?
Ist es das Videosystem, das hier das Allheilmittel wäre? Oder ist das dann auch etwas, das erst im Nachhinein quasi drüber gelegt wird? Oder kann eine Eingabe quasi mit so einem Videosystem gekoppelt werden?
Es kann sicher die Eingabe mit dem Videosystem gekoppelt werden und das Videosystem hat ja nicht nur den Vorteil, dass Torschüsse und Assists und Plus, Minus und so weiter korrekt oder auf jeden Fall nahe an 100% korrekt sind. Man kann ja da noch viel mehr erheben, also Entries, Giveaways, Possession, Time on Ice, das kommt dann ja alles Hand in Hand mit diesem Videoanalyse-Tool. Also auf lange Sicht ist das die Zukunft, wenn man Stats haben möchte.
Jetzt sind wir, glaube ich, in der Diskussion einiger dieser Probleme schon relativ weit gekommen, möchte aber es noch einmal versuchen zu konkretisieren. Du bist einen Tag lang Liga-Manager Feichtinger oder Head of Hockey Operations Leitzeit und darfst werken und walten und Geld mit beiden Händen zum, nicht Fenster rauswerfen, aber zumindest ausgeben. Was sind die ersten Dinge, die du versuchst anzugehen? Gerade im Wissen, dass du jemand bist, der neutralen Statistik und der Beschreibung des Spiels sich verschrieben hat.
Also das allererste, was ich machen würde, wäre dieses Videoanalyse-Tool im Nachwuchsbereich zu etablieren, also in der Ice Youngsters League und in der Ice Juniors League. Aus einem einfachen Grund, es ist eine Investition in die Zukunft. Und man gibt damit den jungen Spielern auch die Möglichkeit aufzufallen. Also wenn da im Nachwuchsbereich Werte vorhanden sind, eben wie Entries und Giveaways, Takeaways, Possession, dann gibt man den jungen Spielern die Möglichkeit aufzufallen und vielleicht den Sprung in größere Ligen zu schaffen. Außerdem wäre es die Testplattform, wenn man so möchte, ob's Früchte trägt, wie gut es funktioniert. Und ob man es dann nicht im Profibereich auch etablieren möchte. Was da dazu kommt, ist im Nachwuchsbereich dadurch, dass weniger Spiele stattfinden und diese Anbieter das eigentlich immer über Price per Game verrechnen, sind auch die Kosten entsprechend günstiger.
Das hört sich relativ spannend an und ehrt dich auch sehr, dass du an die jüngsten unserer Cracks denkst. Das ist auch eine coole Geschichte. Vielleicht ist es ja auch etwas, das irgendwann da mal bei uns Einzug halten wird. Ganz zum Ende möchte ich mit dir noch eine Sache diskutieren, die mir persönlich immer wieder sehr viel Freude bringt. Ich glaube, jahrelang, vor allem Sascha Tomanek, damals noch bei Servus TV, damit malträtiert, ihn zu fragen, wann die Coaches denn endlich den Goalie runternehmen sollten bei einem Tor Rückstand oder bei zwei Toren Rückstand. Und bin dann vor nicht allzu langer Zeit über eine Studie gestolpert, auch durch einen Podcast initiiert, die sich Po the Goalie genannt hat, wo ein paar sehr intelligente Köpfe sich quasi versucht haben, statistisch beziehungsweise in puncto Wahrscheinlichkeit auch der Frage anzunähern, wie oder was denn der perfekte Zeitpunkt ist, mit welchem Rückstand den Goalie zu ziehen. Und die haben sehr lustige Erkenntnisse dann auch zutage gefördert. Also wenn man mit drei Toren hinten ist, dann sollte man mit 3 Minuten 40 zu gehen im, Achtung, zweiten Drittel den Goalie nehmen oder den Goalie rausnehmen. Wenn man mit zwei Toren hinten ist, dann sollte man mit 13 Minuten zu gehen den Goalie rausnehmen. Und wenn man mit einem Tor hinten ist, dann mit 6 Minuten 10. Jetzt macht kein Coach, der bei Verstand ist oder seinen Job irgendwie nicht mit 110%iger Sicherheit garantiert hat, genau das, obwohl man es in puncto Wahrscheinlichkeit machen sollte. Warum nicht? Wo ist die Diskrepanz?
Das hat sicher psychologische Gründe, weil Wahrscheinlichkeitstheorie hin und wieder einfach nicht intuitiv ist. Es ist einfach, ja, mit noch 23 Minuten zu spielen, den Goalie zu pullen, es klingt nach Kamikaze. Aber im Endeffekt ist die Wahrscheinlichkeit, das Spiel zu gewinnen, wenn man 3 Tore hinten ist, schon so niedrig, dass die Erhöhung der Chance, dass ich ein Tor mache und damit nur mehr 2 Tore hinten bin, meine erwarteten Punkte am Ende erhöht. Also im Endeffekt geht es darum, was erwarte ich mir, wie viel kann ich am Ende gewinnen. Wenn ich 3 Tore hinten bin, natürlich kann man noch gewinnen, nur die Wahrscheinlichkeit ist nicht sehr hoch. Das gleiche bei 2 Toren und bei einem Tor. Und die psychologische Komponente ist halt, dass man, wenn man den Goalie pullt, jetzt gehen wir auf den Ein-Tore-Unterschied, 6 Minuten vor Schluss, die große Angst ist, dass man das Tor bekommt und damit die Niederlage besiegelt hat. Ich glaube, dass da relativ viel herkommt und dass das der Hauptgrund ist, warum es nicht so umgesetzt wird, wie die Wahrscheinlichkeitstheorie es empfehlen würde.
Jetzt habe ich in der Vorbereitung auf dieses Gespräch natürlich auch dir diese Studie weitergeschickt. Wie hast du dieses Papier verarbeitet? Ist das für dich quasi Genuss, weil du denkst, das ist eine richtig spannende Fragestellung, oder bist du dann vielleicht auch gleich derjenige, der die Mängel dieser These versucht, irgendwie auch aufzuarbeiten oder vielleicht sogar die These an sich zu falsifizieren?
Falsifizieren glaube ich nicht, dass es möglich ist, weil es wurden doch verschiedenste Methoden verglichen und mehr oder weniger kommen alle Methoden zum gleichen Ergebnis. Natürlich variierend von der Zeitempfehlung, aber Faktum ist, dass der Goalie zu spät gepult wird, eben hier und jetzt. Wie lese ich das? Ja, für mich ist das Spaß, sowas zu lesen, muss ich sagen. Weil es einfach cool ist, wenn man sieht, dass ich mathematische Methoden, statistische Methoden und so praktische Fragestellungen, wo man sich vorstellen kann, dass der es geschrieben hat, dann Spaß dabei hatte, das zu entwickeln. Das macht einfach Freude, sowas zu lesen.
Vielleicht an dieser Stelle der Hinweis, alle Hörerinnen und Hörer, die sich dafür interessieren, bitte einfach kurzes Mail an hockeyoclock101@gmail.com und wird dann dieses Research Paper auch interessierten Hörerinnen und Hörern gerne weiterleiten. Den E-Mail-Link bzw. die E-Mail-Adresse gibt's in den Shownotes. Weil wir gerade bei solchen Fragestellungen sind, die eigentlich ganz einfach sind, quasi wenn man den Goalie ziehen muss, aber dann in der Herleitung der Wahrscheinlichkeitstheorie dann auch etwas komplexer zu belegen. Was sind so für dich im Eishockeysport noch große Fragen, die du gerne einer Klärung hinzuführen würdest oder große Felder, die vielleicht noch unerschlossen sind?
Unerschlossen würde ich nicht sagen, aber für mich wäre die interessante Frage, wie lange und in welcher Konstellation sollten die Spieler am Eis sein? Also jeder weiß, es gibt verschiedene Spielertypen und ob es da Kombinationen gibt, die erfolgsversprechender sind als andere. Und wenn ja, wie lange sollte so ein Shift dauern, um auf lange Sicht möglichst effizient zu arbeiten? Also das wäre die Frage, die am meisten interessieren würde.
Ich finde den hochinteressanten Ansatz, muss aber, weil du ein vielbeschäftigter Mann bist, auch langsam, aber sicher leider schon zum Ende kommen, kann man sehr gut vorstellen, dass du ein Return-Guest sein wirst, spätestens wenn du dann neue Metrics entwickelt hast. Gerne. Ich möchte ganz zum Abschluss eine Frage stellen, die, glaube auch Martin Weber, einem anderen Kollegen von Hockey Data, schon einmal gestellt hat. Ich möchte mich wissen, was für dich der wichtigste Analytics-Wert im Eishockey ist. Du hast die Expected Goals schon gesagt, aber was ist die Statistik, mit der du am liebsten arbeitest? Ist es genau das oder ist es noch was völlig anderes?
Ja, das ist ein bisschen die Sache an der Statistik. Es gibt nicht den Wert.
Verdammt.
Es sind einfach die Masse an Informationen, die verarbeitet wird. Wie bereits erwähnt, es ist nicht die Entscheidung oder der Wert, sondern es ist einfach ein Tool, eine Unterstützung zur Entscheidungsfindung. Und entsprechend sollte man möglichst alle Informationen, die man hat, nutzen, bestmöglich nutzen.
Ich glaube, es kann kein besseres auch Abschlussplädoyer geben. Stefan Embacher, vielen lieben Dank, dass du so lange, so ausführlich Zeit genommen hast und hochspannende Einblicke in die Welt der Statistik, Stats und Analytics gegeben hast.
Ja, vielen Dank für die Einladung. War eine Freude, hier zu sein.
Das war also Stefan Embacher von Hockey Data und das war's auch schon wieder mit Folge 61 von Hockey O'Clock mit Martin Pfander. Natürlich gibt's auch kommende Woche wieder einen Podcast, dort dann das große NHL-Preview mit niemand Geringerem als Ex-NHL-Headcoach und Ex-Florida Panthers General Manager Tom Rowe. Bis nächste Woche. Von.